Wasser, Apfelschorle, Cola, alkoholfreies Bier, Brühe, Äpfel, Bananen, Waffeln, Kartoffeln, Melonen, Gurken, Salz und noch einiges mehr. Eine kleine, unvollständige Aufzählung, was wir den Läufern gestern an den Verpflegungsständen angeboten haben. Es gibt ja böse Stimmen, die behaupten nur, dass Ultras eigentlich nur so weit laufen, weil sie dabei so viel essen dürfen. Und ein Lauffreund von mir sagt immer, er ist so langsam, wenn er schon nicht gewinnen kann, dann will er wenigstens der sein, der am meisten beim Lauf zunimmt. Ist auch eine Einstellung, die man haben kann. Wie wichtig die richtige Laufverpflegung ist, habe ich 2018 in Berlin lernen müssen. Nach knapp 10 Stunden Laufzeit hat mein Magen zugemacht und es ging gar nichts mehr. Krämpfe, Übelkeit, ich konnte nichts mehr essen, noch viel schlimmer, ich konnte nichts mehr trinken und ich wusste, das werden jetzt ganz, ganz bittere Stunden, die da noch vor mir liegen. Am nächsten Verpflegungspunkt habe ich das dem Mitarbeiter da erzählt und er meinte, probier mal Melone. Ich hasse Melone. Ich würde das Zeug noch einmal mit der Kneifzange anfassen. Der hat mich dann so lange belatschert, dass ich irgendwann ihm zuliebe ein kleines Stückchen gegessen habe und dann den gesamten Teller, aufgefressen habe. Das hat so gut getan. Und ab da, an jedem Verpflegungspunkt, habe ich denen sämtliche Melonensachen weggefressen. Und auf einmal ging es mir besser. Der Magen hat sich entspannt und ich konnte gut weiterlaufen. Anscheinend war da in dem Moment was drin, was ich ganz dringend gebraucht habe. Ich habe danach Melone wieder probiert, widerlich. Gestern allerdings geht mindestens 50% des Melonenkonsums auf meine Kappe. Also beim Laufen ist Melone also super. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, wo Gott für Laufverpflegung sorgt, wo er einen Langstreckenläufer mit allem versorgt, was er braucht, um sein Ziel zu erreichen. Zugegeben, es geht da nicht darum, dass der Typ das Ziel eines Wettkampfs erreicht, aber ein Ziel muss er erreichen. Die Bibel ist ein Laufbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist tatsächlich so. Ganz oft nimmt die Bibel Bezug aufs Laufen, verwendet es als Beispiel für unsere Beziehung zu Jesus. Es geht der Bibel natürlich nicht um Trainingspläne, um Ernährungsvorschriften fürs Laufen, sondern der Bibel geht es darum, wie Gott versucht, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen und Beziehung zu leben. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, ist zu lang, damit ich sie, dass ich sie vorlesen könnte komplett. Aber sie lässt sich sehr schön erzählen und das möchte ich jetzt machen und meine Gedanken dazu immer wieder direkt einfließen lassen. Kommt mit mir ins Nordreich Israels vor knapp 2900 Jahren. Um 1000 vor Christus ist das Reich Israel unter den Königen David und Salomo zur absoluten Blüte gekommen. Wirtschaftlich, kulturell, religiös war alles super. Dann hat sich dieses Reich nach Salomo gespalten ins Nordreich und ins Südreich. Im Südreich ging es noch halbwegs gut weiter, im Nordreich nicht. Da lief so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte. Die Bibel berichtet von keinem einzigen König im Nordreich, den sie positiv beurteilt. Sowohl religiös als auch von den Allianzen, die geschmiedet werden. Es gibt Korruption und alles. Im Nordreich geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. In dieser Situation Prophet zu sein, war ein ganz schwieriger Job. Weil die Aufgabe eines Propheten war es, von Gott zu den Mächtigen geschickt zu werden und denen zu sagen, was alles schief läuft. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht das, was man als König so gerne hört, wenn da einer kommt und einem sagt, was man alles falsch macht. Und so ging es auch Elia. Elia war Prophet im Nordreich und wurde zu König Ahab geschickt, um dem mal so ein bisschen die Meinung zu geigen, dem zu sagen, was denn alles schief läuft. Dieser Ahab hatte ein großes Problem und das war seine Frau. Also das hat zumindest Elia so gesehen. Der hat nämlich gegen Gottes Anweisung eine Prinzessin aus Tyrus geheiratet. Und die hat sich gedacht, och klasse, neues Land, neuer Gott, ich nehme meinen alten mal mit. Und hat Baal mitgebracht nach Israel. Und Ahab dachte sich so, och ja, einer mehr oder weniger schadet ja auch nicht. Wer Gott so ein bisschen kennt, weiß, das findet der gar nicht gut. Der möchte der Einzige sein. Und Isabel hat das auch so gesehen, aber nur, dass bei ihr halt Baal der Einzige sein sollte. Und sie hat alles dran gesetzt, den Jahwe-Glaube in Israel auszurotten. In diese Situation wird Elia zu Ahab geschickt. Und er soll erstmal sagen, du, weil ihr euch so daneben benehmt, wird es jetzt 3 Jahre nicht regnen. Auch das fand Isabel nicht so gut und die wollte den Überbringer der negativen Nachricht direkt mit umbringen. Elia muss flüchten und so weiter. Und nach 3 Jahren kommt es zum großen Showdown. Elia möchte gucken, welcher Gott ist jetzt der Richtige. Ist es Jahwe oder ist es Baal? Ein für alle Mal, wir entscheiden das jetzt. 800 Baalspriester gegen ihn. Und welcher Gott die Dürre beenden kann, der ist der Sieger. Und die Baalspriester legen sich voll ins Zeug, den ganzen Tag singen, tanzen, ritzen sich die Haut auf und nichts passiert. Elia spricht ein Gebet, 2 Sätze und es fällt Feuer vom Himmel und macht alles platt. Und dann sagt er so, und jetzt schnell nach Hause, gleich fängt es an zu regnen. Und tatsächlich, der Himmel tut sich auf und platsch. Findet Isabel immer noch nicht gut und will Elia wieder umbringen. Der flüchtet, aber überlegt euch mal, was der erlebt hat. Ein Gott, der den Himmel verschließt und wieder öffnet. Ein Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Und Elia fühlt sich katastrophal. Der ist vollkommen am Ende. Der ist fix und fertig. Und an dem Punkt setzt unsere Geschichte für heute ein. Elia flüchtet vor Isabel in die Wüste, legt sich unter einen Strauch und beschließt, ich will sterben. Modern würde man sagen, der arme Kerl hat einen Burnout. Der kann nicht mehr, überhaupt nicht. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Dienst, er sieht keinen Sinn in dieser ewigen Verfolgung und er legt sich unter den Busch, um zu sterben. Gott hat andere Pläne. Er schickt einen Engel, der Elia weckt und sagt, hier ist Fladenbrot, hier ist Wasser, essen, trinken, schlafen, los geht's. Macht Elia, legt sich wieder hin, bums, schläft weiter. Nach einiger Zeit kommt der Engel wieder und sagt, hier, wach werden, essen, trinken, schlafen. Elia ist brav, isst, trinkt, schläft. Der Engel kommt wieder und weckt ihn und sagt, los geht's. Jetzt geht's an den Berg Horeb, da will dir Gott begegnen. Es ist immer ein bisschen schwierig, genau, das sage ich gleich. Genau. Wir gucken jetzt mal, wie Gott Menschen begegnet und was wir daraus für uns lernen können. Jetzt ist die Folie weg. Da ist sie. Genau. Es ist immer ein bisschen schwierig zu gucken, wie weit diese Strecken sind. Wahrscheinlich waren das so um die 500 Kilometer, die Elia da durch die Wüste laufen musste. 40 Tage hat er dafür gebraucht. Und wir erleben hier, dass die Bibel uns sagt, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Jetzt ist es nicht so, dass uns ein Engel immer auf heißen Steinen gebackenes Fladenbrot und Wasser vorbeibringt. Darum geht es nicht, sondern das Prinzip dahinter ist wichtig. Gott gibt uns das, was wir brauchen, wenn er weiß, was wir brauchen. Ich habe das in meinem Studium erlebt. Ich habe ja Theologie studiert, da gehört es dann dazu, dass man ganz viel Bibel liest und singt und betet und Zeug und so. Und ich habe irgendwann im Studium die Nase voll gehabt von Gott. Nicht direkt von Gott, aber von diesem ganzen frommen Kram. Es war mir einfach zu viel. Den ganzen Tag Bibel lesen und irgendwelches frommes Zeug studieren, dauernde Gebetsgemeinschaften, Lobpreiszeiten, Andachten, Gottesdienste, die Gemeinschaft in meinem Jahrgang, stand mir hier. Und ich habe Gott gesagt, du, ich brauche eine Pause. Ich mag nicht mehr. Ich hör jetzt auf. Tschüss. Und Gott hat gesagt, okay, können wir machen. Wann kommst du wieder? Wir haben dann so ein bisschen gefeilscht und haben uns auf 4 Wochen geeinigt. Also ich habe keinen Engel gesehen, der das mit mir besprochen hat. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie dieses Gespräch lief. Das war mehr so innerlich, aber es war ganz klar für mich, für Gott ist es in Ordnung, aber er will diesen Zeitpunkt haben. Ich habe gesagt, 4 Wochen, alles klar. Gott gesagt, okay, bis dahin. 4 Wochen lang habe ich die Bibel nicht angefasst. 4 Wochen lang habe ich nicht gebetet. 4 Wochen lang habe ich die Lieder an mir vorbeirauschen lassen. 4 Wochen lang habe ich den Predigtschlaf in Andachten perfektioniert. Es war super. Das hat so gut getan. Und nach 4 Wochen habe ich gesagt, okay, ich habe einen Deal mit Gott, ich muss jetzt wohl wieder. Huh? Und wisst ihr was? Es war total doof. Bibel lesen war immer noch langweilig. Beten war immer noch blöd und Schlafen war in den Andachten eigentlich deutlich attraktiver, aber ich habe es ihm ja versprochen. Und dann hatten wir einen Gottesdienst, wo auch gesungen wurde, dann haben wir ein Lied gesungen. Das haben wir, glaube ich, im Studium noch nie gesungen gehabt. Und mit diesem Lied hatte ich Geschichte. Da Da habe ich schon ganz viel mit gelernt. Und in dem Moment spricht Gott mich an, berührt mein Herz und begegnet mir ganz neu. Und von da an ging es wieder richtig gut. Ich habe diese Pause gebraucht. Und ich habe dieses Lied gebraucht, um wieder anfangen zu können. Und ich habe diesen Zeitpunkt gebraucht. Ich glaube nämlich, wenn Gott mir nicht gesagt hätte, wann kommst du wieder, hätte sich diese Pause auf ewig ausgedehnt, weil ich nicht mehr den Weg zurückgefunden hätte. Und Gott wusste all das. Er wusste, dass die Pause gut für mich ist, er wusste, dass ich diesen Zeitpunkt brauche und er wusste, dass dieses Lied mich neu zu ihm zurückzieht. Wie cool. Genauso wie Elia anscheinend dieses Fladenbrot, das Wasser und den Schlaf gebraucht hat. Genauso wie ich in Berlin die Melonen gebraucht habe. Gott weiß, was wir brauchen. Und er hat mir genau das gegeben. Was brauchst du gerade? Vielleicht weißt du es. Vielleicht auch nicht. Gott weiß es. Er weiß, was du gerade wirklich brauchst. Er kennt dich. Und damit sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Er gibt uns nicht nur das, was wir brauchen. Er begegnet uns auch so, wie wir es brauchen. Die Geschichte geht nämlich weiter. Elia, gestärkt von Gottes Versorgung, geht los. Ich habe gerade schon gesagt, so diese Entfernungen zwischen zwei antiken Ortsangaben sind immer so ein bisschen Schätzung, aber es dürfen so um die 500 Kilometer durch die Wüste gewesen sein, die er zurücklegen musste in 40 Tagen. Und dort angekommen, an diesem Berg, will Gott ihm begegnen. Elia geht auf den Berg, geht in eine Höhle rein und ich habe mich gefragt, was wird Elia jetzt erwartet haben? Da ist ihm ein Engel begegnet, der hat ihn versorgt und dann kommt er an diesen Berg. Er hat gerade erlebt, dass da ein Gott ist, der Regen verhindern oder schicken kann. Er hat erlebt, wie Feuer vom Himmel gefallen ist und er kannte diese Geschichten von Mose und der Teilung des Meeres und dem Versorgen in der Wüste und die ganzen alten Storys, die kannte jedes Kind in Israel. Und Gott stellt sich in der Bibel immer wieder, Norbert hat den Psalm zitiert, als Herr der ganzen Schöpfung, als König des Universums vor. Das war dem alles bewusst. Was hat er erwartet? Ein Erdbeben, das die Berge wackeln? Ein Sturmwind, der Brocken aus dem Berg reißt? Feuerwalzen, die kommen? All das kommt. Und dann heißt es in der Bibel immer nur, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Feuer. Aber der Herr war nicht im Sturm. Und als diese ganzen Gewalten vorbeiziehen, ruft Gott Elia aus seiner Höhle. Und er kommt raus, und dann steht in der Bibel, und er hörte ein leises Sausen. Und da war Gott. Keine Ahnung, was das war. Aber Elia hätte wahrscheinlich diesen Bombast, diese Gewalt, diese Majestät nicht ertragen in seinem Ausgebranntsein, in seinem Fertigsein. Er hat diese ruhige Berührung, diese ruhige Begegnung gebraucht. Und genau das bekommt er von Gott. Das ist das, was ich auch da erlebt habe. Gott hat mir das gegeben, was ich gebraucht habe. Diese Ruhe, diese Auszeit, dieses Lied. Er wusste das ganz genau. Und ich möchte dich das fragen. Erwartest du, dass Gott dir begegnen kann? Dass er dich so gut kennt, dass er dir auf die Art und Weise begegnet, wie du das erleben musst, was du brauchst? Vielleicht kommst du schon lange in die Gemeinde hier, du kennst Jesus und denkst, ja, das ist so der Einheitsbrei hier, ne? Das ist irgendwie nichts Besonderes mehr, ich bräuchte mal so ein Erdbeben. Erwartest du, dass Gott dein Herz neu berühren kann? Aber vielleicht denkst du dir auch, ey, was redet der Kerl da eigentlich die ganze Zeit? Ein Gott, der uns begegnet heute, der heute lebt, was soll denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Und ich möchte dir Mut machen, dass du damit rechnest, dass er dir in deinen Zweifeln und deiner vielleicht religiösen Erfahrungslosigkeit begegnen kann. Denn das ist Gottes Spezialfähigkeit, dass er sich auf den Weg zu Menschen macht. Das hat er bei Jesus gemacht, das macht er auch heute noch. Er kennt dich, er liebt dich und er hat eine Sehnsucht danach, dir zu begegnen. Und das ist sein Spezialthema, zu dir zu kommen. Und vielleicht ist der Gottesdienst heute ein kleiner Baustein, diesem Gott neu zu begegnen. Und damit sind wir beim letzten Punkt für heute. Der Text geht noch weiter und er zeigt uns noch ein Geschenk Gottes. Er stellt uns Hilfe zur Seite. Denn das ist das, was in diesem Gespräch mit Gott und Elia dann rauskommt. Elia klagt, ey Gott, ich bin so allein. Es ist keiner mehr übrig, der noch an dich glaubt. Die sind alle nimmer da. Dieser Baalskult hat hier alles weggefegt. Ich fühle mich so einsam. Ich fühle mich so alleine. Da ist niemand, der meine Werte teilt, der meine Vision teilt. Da ist niemand, der tickt wie ich, mit dem ich mich austauschen kann. Das ist schrecklich. Und Gott sagt, nee, Elia, das stimmt nicht. Ich habe dir 7000 Leute übrig gelassen. Die sind da, du hast sie nur nicht gesehen. Und den König von Assyrien, zu dem gehst du jetzt hin, den stelle ich dir an die Seite. Und deinen Nachfolger, den zeige ich dir auch noch. Und der wird dich unterstützen. Ich helfe dir. Wir Menschen brauchen einander. Und ich glaube, wir haben das bei Corona jetzt gemerkt, wo es jetzt wieder lockerer wird, wie ausgehungert wir sind nach dieser Gemeinschaft, nach diesem einander begegnen. Wir brauchen Menschen, die unsere Visionen, die unsere Werte teilen, die auf einer Wellenlinie mit uns liegen. Diesen Lauf, den wir gestern gemacht haben. Wenn ich hier gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe da eine Idee, lass uns doch mal.
Nö.
Ja, wenn sowas immer passiert, wenn ich das immer zurückbekomme auf alles, meine Begeisterung keine Resonanz findet, ist es frustrierend. Und ich habe eine schöne Laufgeschichte dazu noch gefunden. Der ein oder andere kennt vielleicht Eliud Kipchoge. Das ist der erste Mensch, der einen Marathon unter 2 Stunden gelaufen ist. Und bei seinem Weltrekord in Berlin hatte er einen Mitarbeiter, der nichts anderes getan hat, als seine Wasserflasche ihm anzureichen. Das klingt jetzt ganz trivial, aber der Junge läuft 21 km/h. Und das müsst ihr erst mal machen, das passgenau hinzuhalten, dass der es genau erwischen kann und selbst mit dem Fahrrad. Du musst über 40 km/h fahren, um an der nächsten Station rechtzeitig vor ihm zu sein. Und dieser Mann ist bekannt geworden als Bottle Klaus. So sieht er aus. Der Mann auf dem Fahrrad. Und das Coole ist, es gibt ein Video dazu, was ich heute hier nicht zeigen kann, aber guckt euch das bei YouTube mal an. Kipchoge ist immer ganz locker, aber dieser Bottle Klaus feiert jede Flaschenübergabe, die geklappt hat, als hätte er den Berlin-Marathon gewonnen. Schwingt sich auf sein Fahrrad und rast wieder los. Total coole Sache. Und Kipchoge konnte nur diesen Weltrekord laufen, weil er Leute hatte, die seine Vision, seinen Traum unterstützt haben. Und der Mann sagt selber, ihm hat das so viel Befriedigung und Freude gegeben, Teil dieses Teams zu sein, da was machen zu können, dabei zu sein. Das hat ihn so aufgebaut, so viel Freude gegeben. So cool. Und egal, ob du Marathon-Weltrekord laufen willst oder nur Flaschenhalter bist, das ist vollkommen egal. Weil wenn Gott dich in so ein Team reinstellt, wenn er dir Leute an die Seite stellt, die deinen Traum, dein Ding teilen, dann können wir aufblühen. Gott will uns Menschen zur Seite stellen. Und ihr ahnt es vielleicht, ich liebe Gemeinde. Und ich bin manchmal todtraurig über das Bild, was Kirche, was Gemeinde in der Gesellschaft abgibt. Das ist ein alter Oma-Club, der nebeneinander sitzt, sich anschweigt und nichts miteinander tut. Und es könnte doch nicht falscher sein, das haben wir gestern erlebt. Gestern, dieser Lauf war nur möglich, weil wir an einem Strang gezogen haben. Weil wir gesagt haben, yo, wir stellen das auf die Beine. Und es geht, Gemeinde geht weit, weit über irgendwelche Laufveranstaltungen hinaus. Hier teilen wir Träume, Werte, hier teilen wir Sorgen und Freuden. In der Gemeinde haben wir Menschen, die uns trainieren, die uns anfeuern, die uns bestärken, die uns kritisieren, die uns auf den Boden holen, die mit uns unterwegs sind. Das ist ein Ort, Gemeinde ist ein Ort. Natürlich kann Gott das auch ganz anders machen, der lässt sich da nicht einengen. Gemeinschaft gibt es auch woanders. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir das erleben können. Wenn du an das Wort Kirche hörst, wenn du das Wort Gemeinde hörst, was ploppt dann in dir hoch? Was für Bilder entstehen dann vor deinem Kopf? Und ich möchte dir Mut machen, dass vielleicht der Gottesdienst heute hier so ein kleiner Baustein ist, neu zu merken, oh, wie cool kann das denn sein? Und zu merken, hey, vielleicht ist es gut, sich das zu suchen und zu erleben, wie Gott uns auch in anderen Menschen begegnen kann. Was brauchst du? Was ist dein Mangel? Was ist deine Sehnsucht? Was ist dein Bedarf, den du hast? Wie müsste Gott dir gerade begegnen, damit du es verstehen, fassen, aushalten kannst? Wo brauchst du Unterstützung? Wo brauchst du Menschen an deiner Seite? Unser Text ist mindestens 2500 Jahre alt und der gibt uns Antworten darauf. Ich glaube ganz fest, dass Gott real ist, dass er lebt, dass er dich kennt, dass er Interesse an dir hat und dass er dir genau das geben kann, was du brauchst, so wie du es brauchst, mit den Menschen, die genau dafür nötig sind. Die Frage ist, ob du dich darauf einlässt. Amen.